Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Indie-Szene. Und ich habe wieder einen fantastischen Entwickler gefunden, muss man sagen. Und ich weiß gar nicht mehr, wie ich auf sein Spiel aufmerksam geworden bin. Das kann ich gerade gar nicht sagen. Aber er wird sich einfach gleich mal vorstellen und dann schauen wir doch mal. Martin, stell dich doch mal vor.
Ja, hi Jan, ich bin Martin Reichert. Ich habe mit meinem Freund Mario Imhof die Firma Fennec gegründet. Wir haben jetzt unser erstes Steam-Game gelauncht in 1.0. Das war vorher in Early Access, nämlich Rogue Command. Das ist ein Roguelite-Echtzeit-Strategiespiel. Ja, genau. Und lief bislang ganz gut. Wir haben 6,5 Jahre daran entwickelt, was ganz schön lange ist und viel länger, als wir eigentlich wollten. Aber es war eine spannende Reise bislang.
Ja, da muss ich sagen, wie programmiert man überhaupt ein Strategiespiel? Also, das klingt jetzt blöd, die Frage, weiß ich. Aber es ist so, ich meine, so andere Spiele kann ich mir so vorstellen. So, da hat man die Pfeiltaste und läuft durchs Level oder mal Sprungtaste oder so, das ist ja alles relativ simpel. Aber beim Echtzeit-Strategiespiel ist ja, du musst ja auch eine Gegnerintelligenz entwickeln oder gibt es da irgendwelche Vorlagen für?
Also, jetzt für die Gegnerintelligenz haben wir, das ist alles komplex. Also, Vorlagen gibt es natürlich viele für verschiedenste Probleme, die man da hat, die man sich dann irgendwo zusammensuchen kann aus YouTube-Videos, aus Büchern, alles mögliche. Ich habe sogar Teile aus meiner Diplomarbeit benutzt für bestimmte Teile des Spiels. Ist schon ein recht kompliziertes Ding, sage ich mal. Ja, gut, klar. Das hat viele Komponenten. Du hast wie so eine Weltgeneration, so eine Level, also so eine Map-Generation hast du da drin. Du hast KI, wie du schon sagtest, die auch was autonom irgendwie machen muss. Auch die Einheiten, die man selber hat, müssen ja irgendwie autonom agieren. Aber das ist immer super spannend, finde ich, solche autonomen Agenten, die alleine irgendwas machen oder aufgrund von irgendwelchen Conditions dann Verhaltensweisen ausführen und so. Und dann gucken auch, was rauskommt. Und du hast natürlich dieses ganze Movement und ein Pathfinding-Thema. Das ist das Schwierigste an dem ganzen Ding gewesen. Und ja, klar, du musst es natürlich dann mit Maus steuern und Tastatur und irgendwie klicken können und irgendwelche Rechtecke ziehen. Deswegen ist auch kein besonders, also nicht besonders gut für Konsole oder so geeignet. Aber egal. Ja, es war viel zu lernen auf dem ganzen Weg.
Ja, das glaube ich, weil ich sag mal, euer Spiel spielt sich ja, also wir fangen einfach mit dem Spiel an. Also zuerst muss ich sagen, ich hatte echt so ein bisschen Angst, wo ich es angefangen habe, weil ich mir gedacht habe, Deckbilder, Echtzeit-Strategiespiel. Ich muss ehrlich sagen, ich bin gar nicht so der große Freund von Deckbilder. Das war so, wo ich mir gedacht habe, okay, Deckbilder. Aber ich muss sagen, das Spiel holt einen ja super ab. Also es ist ja auch kein richtiges, ja, also irgendwie ist es schon Deckbuilding, aber irgendwie auch nicht. Also du kannst schon vieles auswählen, aber du hast in dem Sinne jetzt keine Handkarten, die du jetzt während des Kampfes ausspielen musst.
Ja, Gott sei
Dank. Also, das war nämlich auch meine Sorge, wo ich mir gedacht habe, oh, muss ich jetzt irgendwie die Karte, keine Ahnung, +3 Angriff, Reichweite dann mitten im Kampf irgendwie aktivieren und auf irgendein Fahrzeug legen? Aber das ist es ja gar nicht. Also man kann ja direkt, man legt sich ja quasi fest, so man baut so ein bisschen seinen, ja, diesen Baum klickt man sich einmal durch. Diesen Fähigkeitenbaum würde ich ihn jetzt mal nennen. Mhm. Und dann geht es ja eigentlich auch schon direkt los. So, da bist du ja mitten im Gefecht und startet eigentlich wieder wie die alten Command & Conquer-Spiele. Man baut
genau
die Raffinerie und kann dann eigentlich fast direkt Kasernen bauen, Fabriken bauen. Und das Handling ist ja super einfach. Also wer schon mal Command & Conquer gespielt hat, ist eigentlich sofort drin in der gesamten Materie. Also so ging es mir zumindest.
Genau, das war natürlich auch eine gute Vorlage und StarCraft haben wir uns natürlich, StarCraft 2 haben wir uns auch sehr genau angeschaut, wie da so die Bedienung ist und so. Das ist auch ganz wichtig, dass das wirklich ein klassisches Echtzeitstrategiespiel ist und nicht irgendein so ganz seltsamer Mix. Das Deckbuilding kommt daher, dass ich damals Slay the Spire so gerne gespielt habe und ich hatte vorher schon so ein paar Roguelikes gespielt, aber hatte da das Gefühl, dass es immer so sehr zufallsabhängig ist, wie das ausgeht und wie man performt und so. Und das hat mir eigentlich nicht so gut gefallen. Und Slay the Spire war für mich so das erste Roguelike-Spiel, was irgendwie diesen Zufall beeinflussbarer gemacht hat, ne? Mit diesen drei Karten, die du da immer wählen kannst. Und so. das war jetzt halt ein Deckbilder, aber das hat sehr gut funktioniert, so dass ich mir gedacht habe, ah, das könnte ja tatsächlich was sein als Metagame sozusagen, was auch für andere Genres funktioniert, nicht nur für solche Plattformer oder sowas oder Action-Games, vielleicht sogar für mein altes Lieblingsgenre, die Echtzeitstrategie. Und so ist irgendwie die Idee entstanden. Und deswegen sind eben klare Bezüge zu Slay the Spire da auch drin, um eben diesen Zufall ein bisschen zu kontrollieren, ja, mit den Karten. Aber das grundlegende Spiel ist eben Echtzeitstrategie. Und was halt das Coole daran ist, ist, dass man so graduell nach und nach mehr verschiedene Möglichkeiten, mehr Einheiten, mehr Gebäude dazu bekommt, die man bauen kann, und hat nicht alles von vornherein auf einmal und muss dann sich irgendwelche Build Orders merken und da so schnell wie möglich durchklicken oder so, sondern das, was man da, also den Build, den man da haben möchte, den macht man eben zwischen den Runs, sodass man das in Ruhe sich überlegen kann, welche Einheiten ich mit welchen anderen kombinieren kann. Und genau, das war eigentlich eine ganz coole Sache. Dadurch ist das grundlegende Spiel relativ simpel von der Bedienung, obwohl es natürlich, je nachdem, ne, wenn du kein Echtzeitstrategiespiel kennst, dann ist es natürlich trotzdem irgendwie kompliziert. Und wenn du es aber gewohnt bist ein bisschen, dann ist es einfach reinzukommen. Aber das macht die Schere zwischen Spielern, die das gut können und nicht so gut können, relativ groß. So, das war auch schon eines der Schwierigkeiten, die geeignete grundlegende Schwierigkeit dafür festzulegen und so. Gar nicht so einfach.
Aber sehe ich es eigentlich richtig, dass jedes Level auch quasi individuell erstellt wird?
Genau. Also die Map meinst du jetzt?
Ja, genau. Weil ich habe das Gefühl, genau, dass da eigentlich nichts vorgegeben ist, sondern es eher so, ja, mit so einem Zufallsgenerator erzeugt wird, war so mein Eindruck.
Ja, also wenn das völlig zufallsgeneriert wäre, dann würde es aber keinen Spaß machen. Ja, also deswegen hatte ich meinem Kollegen Mario ein Tool gebaut, mit dem er eben Regeln definieren kann, prozedurale, mit denen dann diese Maps generiert werden. Also erst so 2D, das heißt man, also das ist ja in so Zellen aufgeteilt, das Spielfeld, und man, also so, dass quasi über bestimmte Regeln definiert werden kann, wo welche Layer sind, über die man sich bewegen kann, also so Ebenen, und wo irgendwie nichts ist, also sowas wie Wasser oder sowas, und andere Sachen, wo irgendwie die Kristalle, die man da abbaut, liegen könnten und alles Mögliche. Und daraus werden dann unterschiedliche Karten generiert. Genau, auch da wird wieder der Zufall etwas kontrolliert, allerdings nicht vom Spieler, sondern in dem Fall von Mario, der dann quasi so dieses grundlegende Level-Design gemacht hat. Aber es ist tatsächlich immer anders. Das heißt, ein Weg, der da lang führt, kann beim nächsten Mal, auch wenn es der gleiche Map-Typ ist und das gleiche Biom, kann dann wo ganz anders lang führen oder so. Ja, aber manche Ähnlichkeiten gibt es dennoch. Und dann wird das Ganze, dann werden auch die Meshes dafür entsprechend generiert erst, wenn diese Map dann erstellt wurde. On the fly quasi. Logischerweise geht das dann ja erst danach. Also wir haben nichts vorgefertigt drin, so, außer ein paar Regeln.
Aber ist das nicht total schwer, sowas zu programmieren? Also ich sag mal, das ist ja euer Erstlingswerk, und ich sag mal, es wäre ja einfacher gewesen, jetzt irgendwie, ich sag mal, ein Plattformer zu programmieren und zu sagen, okay, hier springt Figur XYZ durchs Bild, oder keine Ahnung, wir machen jetzt irgendeine 2D-Rollenspielwelt und setzen ein paar Charaktere rein, als ich setze mich an Echtzeitstrategiespiel und entwerf das mal eben kurz. Also vor allem, ja, mir gefällt euer Grafikstil extrem gut. Wie kam es dazu? Das interessiert mich auch noch.
Danke, ja. Der Grafikstil, ja gut, das hat sich ergeben. Wir sind beide keine Grafiker und wir hatten auch echt Angst am Anfang, dass das ein großes Problem werden würde. Also ich muss jetzt auch nochmal kurz sagen, also dass wir ein Echtzeitstrategiespiel gebaut haben, war wahrscheinlich naiv damals so, aber weil es doch sehr komplex ist, aber das ist nicht das erste Projekt, was ich programmiere oder so. Und wir kommen ja beide aus einer Firma ursprünglich, wo wir auch schon irgendwie 10, 12 Jahre zusammengearbeitet hatten, gemeinsam die Mobile Games herstellt. Und deswegen hatten wir natürlich zumindest ein bisschen Erfahrung mit Projekten, die irgendwie mit Games zu tun haben, auch wenn das natürlich ein großer Unterschied ist zwischen Mobile und Steam-PC-Games. Und also von daher waren unsere Erfahrungen jetzt nicht ganz null. Aber was Steam angeht, halt schon. Und deswegen sind wir naiv da reingestartet. Und ja, ich fand die Idee halt cool und Mario dann auch. Und dann haben wir halt geguckt, was wir irgendwie können. Ja, was ist denn das? Ich hatte eben meine Diplomarbeit davor nicht, also es war nicht so lange her, dass ich die abgeschlossen hatte. Und da ging es um prozedurale Mesh-Generierung. Das konnte ich natürlich dann ganz gut benutzen. Und ich hatte mich sowieso sehr viel mit Procedural Generation allgemein beschäftigt. Also genau diese Themen, um dann solche Landschaften oder Maps zu erstellen. Das war natürlich hilfreich. Aber dann auch eine gescheite Grafik zu erstellen, puh. Also ich habe mich versucht, StarCraft zu orientieren, so wie die Maps da irgendwie aussehen. Ich habe für die Cliffs, die da irgendwie sind, dann ein YouTube-Video oder mehrere mir angeschaut, wie Designer tatsächlich mit Blender oder sowas so Cliffs designen. Und dann habe ich versucht, das in Algorithmus zu gießen, der das eben dann zufallsbasiert mehr oder weniger machen kann, aber so, dass man dafür auch Regeln wieder generieren kann, die dann, ne, dass man sagen kann, das sollen hohe Cliffs sein, die sollen sehr, also detaillierter oder weniger detailliert sein und so. Ja, genau, das hatte dann diesen Low-Poly-Style ergeben, der dann ganz cool aussah irgendwie, fanden wir. Einige finden das irgendwie auch nicht so hübsch, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Ist vielleicht für die Zielgruppe gar nicht ganz perfekt, aber okay. Ja, und Mario hat sich irgendwie reingefuchst, wie er einen simplen Weg finden kann, um 3D-Modelle zu generieren, ohne dass er das vorher jemals gemacht hat. Und benutzt dafür so ein Tool, mit dem man irgendwie so einfachere Blöcke zusammenbauen kann wie Lego. Und was halt verrückt ist bei ihm, also er ist ja so ein bisschen so ein Magier, aber dass er einfach aus dem Kopf so einen Panzer zusammenbauen kann aus irgendwelchen Stücken. Er hat gemeint, er hat früher viel Lego gebaut, aber das könnte ich nicht, ja, ohne mir vielleicht irgendein Bild anzuschauen oder sowas, nachdem ich das so nachmodelliere. Er kann da ganz viel aus dem Kopf heraus machen. So, es war ihm vielleicht auch nicht so bewusst, dass er da so eine Fähigkeit hat. Ja, keine Ahnung. So haben wir einfach dann das gemacht, wie es halt irgendwie gepasst hat und einen Flow für uns gefunden. Er ist da extrem schnell mit der Zeit geworden. Es gibt ja auch über 100 Einheiten und ein Gebäude, also bestimmt über 200 inzwischen und so. Und dann hat er das halt immer weiter optimiert mit der Zeit, ja, besser gemacht. Ja. Man muss halt irgendwie mit dem zurechtkommen, was man hat. Weil wir waren jetzt nicht in der Situation, wo wir gesagt haben, wir stellen jetzt noch irgendwie Leute ein, die dann irgendwie Grafik für uns erzeugen und so. Aber klar, wenn das nötig gewesen wäre, dann hätten wir das wahrscheinlich auch irgendwie gemacht oder ich weiß es nicht genau. Oder wären vielleicht gescheitert und hätten was ganz anderes gemacht. Aber wir waren da recht selbstbewusst dann letztlich, dass wir das irgendwie hinkriegen werden. Und hat ja auch geklappt, hat nur ein bisschen gedauert. Aber ja, das Beste draus machen halt.
Aber mit welcher Zeit habt ihr denn überhaupt so ungefähr kalkuliert? Also wenn man so ein Projekt startet, hat man ja wahrscheinlich so eine grobe Richtschnur, man sagt so, naja, ich rechne mit, in, keine Ahnung, 2-3 Jahren.
Genau, 2 Jahre, ja. So ungefähr, ja. Also ich habe natürlich ganz naiv am Anfang gesagt, das habe ich doch in einem halben Jahr programmiert, ja, so. Und der Prototyp, der erste, stand ja auch sehr schnell, so, dass man da schon mal klicken und scrollen und irgendwelche Einheiten irgendwie über den Bildschirm laufen lassen konnte. Aber die Feinheiten sind es halt dann, das Balancing, das Polishing, das ist halt auch wirklich ein guter so Spielgenuss ist, so, ja, das kostet halt wahnsinnig viel Zeit, viel mehr, als ich das gedacht hätte. So diese wirklich harten technischen Themen, das war ja nicht ohne, ja, also ich glaube, ich habe 3 Monate gebraucht, bis ich das Pathfinding und Movement richtig hingekriegt hatte dann, so, ja. Aber, und dann immer später war er noch weiter optimiert und verfeinert, aber dass das ein Spiel ist, was sich wirklich geil anfühlt, was so, na, das, was sich ja so befriedigend anfühlt, ja, jeder Klick oder irgendwie, wenn du auf was schießt, dass das dann sich super anfühlt, sich super anhört und dann eine ganz tolle Explosion macht, die sich so richtig toll anfühlt. Das kostet einiges an Zeit, so. Und dann natürlich das Balancing zwischen all den vielen Einheiten und dem Gegner und dass es nicht völlig unterschiedlich sich anfühlt, diese Difficulty Curve unter den Levels. Ja, das hat alles sehr, sehr lang gebraucht. Und
ja, was
sag was.
Ja, was finde ich halt so das Gemeine in diesen kreativen Prozessen immer. Also ich glaube, das hat jeder schon mal erlebt, dass er damit irgendwas anfängt und dann stellt sich total schnell so dieses Gefühl ein, ah ja, das geht ja richtig gut voran. So, dann gehst du in die Feinheiten und du merkst, dass du dann plötzlich sowas von viel Zeit verbrennst. Also gefühlt, das Fundament ist schnell errichtet, aber dann. So, und dann wird's lang und zäh. Also das ist so meine Erfahrung, die ich in den letzten Wochen gesammelt habe.
Ja, wobei es über einen langen Zeitraum richtig viel Spaß gemacht hat. Und es waren ja auch immer solche Milestones dazwischen. Ne? Wir hatten dann ja irgendwann die Steam-Page veröffentlicht. Ich weiß gar nicht, nach eineinhalb oder nach zwei Jahren, irgendwie sowas. Und der Start hat ja schon mal ganz gut geklappt. Damals waren wir noch mit PR-Agentur unterwegs und so, die da geholfen hat. Aber das hatte schon mal einen ganz guten Start so irgendwie gebracht. Das motiviert dann natürlich. Und dann war so ein Meilenstein natürlich, dass wir dann eine Demo rausgebracht hatten und da dann direkt gut Feedback von Leuten bekommen haben. Also davor hatten wir natürlich auch Testspieler im Bekanntenkreis und so weiter. Das war natürlich auch sehr, sehr nützlich. Und dann ist es halt so ein gemeinsames Ding. Ich meine, wir haben immer geguckt, dass diese ursprüngliche Vision erhalten bleibt und wir so kein Feature-Creep machen und uns sonst wohin bewegen. Aber der Input von allen möglichen Leuten da draußen war super wertvoll und motivierend natürlich auch. Und natürlich auch toll, dann entsprechend Probleme zu lösen, die dann aufgetreten sind. Also es hat sich eigentlich schon gut angefühlt über einen langen Zeitraum. Aber bei so einer langen Zeitspanne, das hatte ich vorher auch noch nicht, gibt's natürlich auch Phasen, die anstrengend oder auch demotivierend, fast schon depressiv sind oder sowas. Ja, also gerade so zu Corona-Zeiten oder so, wo wir dann ganz viel im Homeoffice waren und dann allein vor uns hingewerkelt haben. Also vielleicht haben wir natürlich telefoniert oder mit Slack irgendwie uns Nachrichten geschrieben, aber das war schon eine komische Zeit, so. Aber doch, war eigentlich gut, ja.
Aber hattet ihr in diesen 6,5 Jahren auch mal den Punkt, wo ihr das Ganze, also wo ihr kurz davor stand, das ganze Ding abzubrechen? Oder war der Punkt eigentlich so drastisch nie erreicht?
Also es hat sich ja immer so angefühlt, als könnte es erfolgreich sein, ja. Also von den Wishlist-Zahlen. Das war immer dieses Ding. Es fühlt sich nicht nach Überfliegerprojekt an, was total abhebt, aber schon nach einem guten Projekt an. So, das war natürlich so einerseits. Aber andererseits, naja, ich habe mir zwischendurch schon Gedanken gemacht, zumal das auch irgendwie, ich hatte dann ja, also eine Tochter hatte ich schon und dann hatte ich noch eine Tochter bekommen dann in der Zwischenzeit und dann total viel natürlich zu tun mit den beiden und der ganzen Family und dann kam ich gar nicht mehr zum Spielen selbst von irgendwelchen Games und habe auch gedacht, bin ich überhaupt noch Gamer? Und was mache ich denn da eigentlich so die ganze Zeit? Das war irgendwie schon ein bisschen komisches Gefühl. Da habe ich viel noch nachgedacht. Ist das überhaupt, was ich machen will? Aber ja, keine Ahnung. Wenn man zu zweit ist, ist es natürlich gut, wenn man dann darüber sprechen kann. Und wir haben immer super offen miteinander geredet und wir hatten beide schwierige Phasen, wo wir uns aber nicht, also wir haben auch mal miteinander gestritten, aber ich glaube, wir sind da ganz gut menschlich aufeinander abgestimmt, dass wir uns immer wieder einfangen können und immer wieder ganz toll füreinander da sind. Und dann hat das immer irgendwie durch alle Probleme und so weiter uns geholfen und rausgezogen. Und dann hat man wieder irgendwas geschafft gemeinsam, woran man lange gearbeitet hat, was sich gut anfühlt, wo man richtig gutes Feedback bekommt. Na, wir hatten dann ja auch zusammen mit der Demo dann ziemlich vor diesen Discord-Server Und weiß ich nicht, wenn man dann Leute sieht, die so viel Zeit da reinstecken, obwohl das so ein unfertiges Spiel ist mit so vielen Macken und so. Das motiviert halt einfach ungemein. Ich bin da auch so dankbar dafür, dass man dann auch was zurückgeben möchte und das weitermachen möchte. Und es waren auch viele Entscheidungen, die wir getroffen haben, waren dann eben auch nicht so, wir müssen Geld verdienen, möglichst schnell oder so heraus, sondern wir müssen ein gutes Spiel abliefern. Das ist irgendwie wichtig und dann wird es auch irgendwie erfolgreich sein. So, das, ja, keine Ahnung. Das hat irgendwie getragen und funktioniert und ich glaube da immer noch fest dran. Ja, auch wenn es jetzt, wenn wir Glück haben, wird sich das ganze Spiel amortisieren, so mit der Zeit. Aber es sieht schon ganz gut danach aus, ja, dass wir quasi unseren Lohn wieder reinkriegen. So. Von daher bin ich da zufrieden. Und ich weiß nicht, das fühlt sich auch einfach besser an, als zu sagen, ach, ich versuche jetzt irgendwas zu machen, was möglichst schnell möglichst viel Geld erwirtschaftet oder sowas. Keine Ahnung.
Es klingt bei euch echt total entspannt, muss ich sagen. Also, ja, also ich habe jetzt ja schon so einige Entwickler gehabt. Und die meisten hatten eigentlich immer so diese Einstellung so, naja, also eigentlich so wirklich hundertprozentig fertig wird das Spiel eigentlich nie. So. Und bei euch wirkt das schon so, als hättet ihr so euren Seelenfrieden damit gefunden. Das finde ich schon total spannend. Und bei euch merkt man ja auch, ihr habt ja total viel mit der Community zusammengearbeitet, kann man ja schon fast sagen.
Ja.
Also auch den Ansatz finde ich halt total schön, dass man mittlerweile die Community ins Boot holen kann, muss man ja schon sagen. Mhm. Ich meine, wenn man sich überlegt, wo wir beide Kinder waren, da wäre ja gar nicht die Möglichkeit gewesen, Programmierer zu schreiben. So heutzutage hüpfst du einfach in den Discord und sagst, hier, pass auf, das klappt gar nicht. Mhm. Das sind natürlich schon tolle Möglichkeiten, die wir mittlerweile halt einfach haben und nutzen können.
Ja, also beidseitig, ja, auf jeden Fall.
Ja.
Genau, natürlich wäre es, ne, hätten wir gemerkt, dass sich da keiner für interessiert, dann hätten wir das natürlich viel früher abgebrochen, denke ich. Das wäre natürlich auch klar, ja, bringt ja nichts, was zu bauen, was halt einfach komplett an irgendwelchen Zielgruppen vorbeigeht oder so. Aber es ist schön, ich muss sagen, es ist toll, dass es die gleiche Vision ist, die wir ursprünglich hatten und das ist sehr nah da dran geblieben und dass das so viele Leute erfreut und trotzdem hat es so viele individuelle Eigenheiten halt entwickelt durch Input von ganz vielen Menschen da draußen innerhalb dieses Rahmens. Und das freut mich, dass das so gut geklappt hat irgendwie.
Ja, ich muss auch sagen, euer Spiel hat mich halt insofern überrascht, weil ich eigentlich so mit Echtzeitstrategie die letzten Jahre so fast gar nichts mehr am Hut hatte. Also früher, klar, Command & Conquer, Age of Empires, StarCraft, World of Warcraft. So, aber dann hat mich das irgendwie so ein bisschen das Genre verlassen. Es wurde auch irgendwie, ja, darf man jetzt sagen, es wurde still im Genre, kann man jetzt auch schlecht sagen. Aber irgendwie
ein paar Jahre schon,
kam nicht mehr so das Große. Genau, Empire Earth gab es ja auch noch, die ganze Reihe. Und dann ploppte euer Spiel auf und ich überlege immer noch, wie ich drüber gestolpert bin. Aber ist egal. Und ich habe gedacht, so, okay, Strategiespiel mal wieder. Aber es hat mich sowas von positiv überrascht. Das soll jetzt gar keine Werbung sein, aber es ist so, weil ein Level geht so Viertelstunde, 20 Minuten. Das ist aus der Elternsicht perfekt, weil 20 Minuten hat man am Abend immer. Also das ist so, wo ich sage, ja, das schaffe ich mal ein, zwei Level, weil das Genick bricht mir immer Red Team Redemption 2, so da bist du in der Mission und schreibst deiner Frau noch, ja, pass auf, Schatz, ich komme in einer halben Stunde runter, da ist die Mission bestimmt zu Ende. Spoiler, nein, ist sie nicht, sie geht dann noch anderthalb Stunden, weil der Bandit noch dreimal abhaut und man noch auf dem Weg zum Ziel dann noch irgendwas nebenbei machen muss. Und da ist euer Spiel halt genau das Richtige. So, man spielt ein, zwei Level, vielleicht auch noch ein drittes, hat ein gutes Gefühl, fährt den Rechner runter und sagt, ja, das war doch gut.
Ja, das ist gut, ja. Ich hatte sowas bei Death Stranding. Ja, dass ich eigentlich jetzt nur noch was fertig machen wollte und dann ins Bett gehen. Und dann kam eine einstündige Zwischensequenz. So
ungefähr. Ja, geil. Da
völlig absurd. Das war ja echt gut, ja. Aber das ist nicht das, was ich spielen kann. Das hat sich auch stark verändert, was ich spiele. Spoiler, ich spiele inzwischen wieder deutlich mehr, als ich das eine Zeit lang habe, als die Kinder in so einem Alter waren, wo man viel Zeit für sie braucht. Aber jetzt, ich kann so Spiele gar nicht mehr spielen. Ich brauche immer so relativ kurze Sessions und die Möglichkeit, Schluss zu machen. Genau, allerdings, ja, wir hatten uns natürlich gedacht, es ist komisch, wenn man so ein Run hat, wo man durch mehrere Level spielt und dann dauert ein Level schon 2 Stunden oder so. Das wäre krass, was man da vom Spieler fordert, nur um einen Run zu machen. Und so, wir haben geguckt, dass halt die Runs so eine, ja, 60 bis 90 Minuten oder 60 bis 120 Minuten oder sowas dauern, je nachdem. Und dachten, dass das ganz gut passt. So.
Genau. Ja, letzten Endes war das ja auch so ein bisschen das Erfolgskonzept von so Command & Conquer gewesen. Ich meine, da ging die Level auch meistens so 1 Stunde bis 2, dann war meist hat dann irgendeine Seite gewonnen oder verloren. Du musstest dann erstmal schnell deine Basis hochziehen und loslaufen, weil sonst hast du nach einer Viertelstunde verloren. Und wenn du das gemacht hast, dann war es nach 1-2 Stunden war meistens dann so der Punkt erreicht, weil dann gab es auch meistens keine Mineralien mehr, die du abbauen konntest und dann war es ja eh nur noch so ein Verbrauchsschlacht. So eine. Mal gucken, wer zuerst aufgibt.
Ja, gut, da hat man ja oft dann, also ich habe mich früher da immer so eingebaut mit Mauern und Türme hingestellt und viel mehr Verteidigung gemacht, als ich jemals gebraucht hätte.
Ja, ich fand, das war bei Age of Empires oder Empire Earth noch krasser. Da habe ich dann auch mich gefühlt so Meter für Meter mit irgendwelchen Mauern vorgebaut und hier nochmal einen Verteidigungsturm und da nochmal ein. Aber Command & Conquer war ich schon immer relativ offen, erstaunlicherweise. Also ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt, ja doch so ein paar Tesla-Türme wahrscheinlich. Aber dann war es das wahrscheinlich auch schon wieder.
Ja. Die Leute spielen ja ganz unterschiedlich und da haben wir auch versucht, diese verschiedenen Spielweisen abzubilden und deswegen, und das passt ja auch gut in dieses Roguelite-Ding rein, dass es dort verschiedene, so ein unterschiedliches Start-Setup hat, was man machen kann. Man kann mit unterschiedlicher Economy arbeiten, also irgendwelche Fahrzeuge, die dann relativ schnell irgendwo fahren können, aber leicht abgeschossen werden können oder bis hin zu Einheiten, die man einfach nur aufs Feld stellt und dann muss man gar nichts mehr machen, die bewegen sich auch nicht mehr und saugen das Feld quasi aus, so ganz unterschiedlich und dann eben so Spezialisten, die auch ganz unterschiedliche Bedürfnisse bei der Art, wie man den Gegner besiegen möchte, so ein bisschen vorgeben. Als ob man jetzt schnell rushen möchte oder ob man eben sich einbunkern möchte und verteidigen und mit Superwaffen gegen den Gegner kämpfen vor allem oder sowas. Das fanden wir auch sehr schön, dass man das da ganz gut abbilden konnte mit diesem Konzept. Also eigentlich sagen wir, dass Roguelite oder Roguelike passt eigentlich so perfekt zu RTS und interessant, dass es das so selten gibt da draußen.
Ja, wobei ich halt sagen muss, das hat mich zuerst auch echt abgeschreckt. Also dieses Spiel hat eigentlich so vieles abgeschreckt. So Roguelite ist jetzt eigentlich jetzt nicht so unbedingt meins. Deckbuilding, eigentlich auch nicht so meins. So, aber es ist, also ich kann nur jeden Hörer dazu ermutigen, spielt das Spiel einfach mal. Es ist wirklich anders, als man es sich vorstellt. Weil es ist halt, es verzeiht halt auch. Und ich weiß, ich hatte das eine Mal ganz am Anfang, ich glaube, es war irgendwie das dritte Level, was ich gespielt habe, oder den dritten Run, muss man ja sagen. Und ich weiß, da hat mich der Gegner so gnadenlos überrannt. Da hatte er irgendwie 10.000 kleine Viecher und ich hatte gefühlt gerade mal die ersten 2 Fabriken gebaut. Und da war so ein Punkt, wo ich mir dachte, okay, so, aber dann einfach neu gestartet, kam ein völlig anderes Level und dann hat einfach Spaß gemacht. Und dann war es wieder im normalen Flow. So, das war irgendwie so ein Ausbrecher, wo ich mir dachte, okay, ich bin doch noch nicht so weit, ist okay. Ja. Also eher aber was ich sagen wollte, es war eher motivierend als frustrierend. Weißt das du, weil gut, manchmal ja. Weil manchmal ist es ja nur frustrierend. Also weißt du, wenn du dann immer nur quasi versuchen musst, irgendwie lass dir so oft auf die Fresse hauen, bis du besser bist, dann finde ich es ein bisschen frustrierend. Aber so war es halt okay. Du hast einmal einen Leberhaken kassiert und danach ging es dann wieder normal weiter.
Es ist halt gut, wenn man irgendwie merkt, warum man. Also was man vielleicht anders machen könnte beim nächsten Mal.
Ja, genau.
Und das finde ich ja bei diesem Roguelike-Konzept auch gerade, wo es vielleicht noch nicht mal so eine Meta-Progression gibt zwischen den Runs, wo man wirklich dadurch besser wird, dass man lernt. So, das finde ich eigentlich sehr cool und faszinierend. Genau, und dann ist natürlich wichtig, dass man nicht das Gefühl hat, das Game hat gecheatet, sondern okay, das nächste Mal muss ich halt besser auf meine Basisverteidigung achten. Ich muss ein paar Einheiten zurücklassen. Oder ich darf nicht so viel Geld übrig behalten, sondern ich muss das versuchen auszugeben. Ja, ich muss schneller Einheiten nachbauen oder so. Oder unterschiedlichste Sachen auf den unterschiedlichsten Ebenen. Das ist so schön, ja, dass es beim RTS so viel zu lernen gibt. Und dass man auch auf so vielen Ebenen besser werden kann und wirklich die Spiele völlig anders spielen. Also ich zum Beispiel baue meistens immer nur eine Raffinerie und habe eine große Basis, während Mario immer versucht, die ganze Map zu übernehmen mit verschiedenen Basen, was ich wiederum gar nicht gut könnte. Aber ja, ist schön, dass das möglich ist, ja, so ein großer Raum an Möglichkeiten.
Das ja, ich bin das Mittelding. Das Mittelding zwischen euch beiden. So 2-3 Basen kriege ich noch gemanagt. Alles darüber hinaus wird mir dann zu anstrengend. Dann bin ich irgendwann raus und sage, nee. Aber das war doch nie meins. Also 2-3 Stellungen kann ich ganz gut verteidigen, aber dann, nee. zu mehr reicht es dann auch nicht. Woher kennt ihr beide euch eigentlich?
Ja, wir haben uns über meine alte Firma kennengelernt. Genau, ich hatte Mario eingestellt. Also ich hatte damals mit 3 Freunden eine Firma gegründet. Wir hatten damals noch Webprojekte gemacht und dann später Mobile Games. Und da hatte ich relativ früh Mario eingestellt und wir haben uns da schon gleich am Anfang sehr gut verstanden. Und dann hatten wir so, während wir, also in den Mittagspausen und so, haben wir dann ganz viel über Games gesprochen und haben dann auch zeitweise die gleichen Spiele uns gekauft und dann gespielt und dann darüber gesprochen, wie wir so die Spielmechaniken finden, was wir gut und was wir schlecht finden und so. Das war ziemlich cool gewesen. Und wir haben uns auch ganz viel über so Firmenphilosophie unterhalten und wir haben gemerkt, dass wir halt so eine Wellenlänge haben, so bei ganz vielen Themen. Und wir sind total unterschiedlich von dem, was wir können und wie wir denken. Und trotzdem haben wir eben so eine ganz starke gemeinsame Wellenlänge und so eine starke gemeinsame Denkweise. Ja, genau. Das war ganz cool gewesen. Und ja, als ich dann mich entschieden hatte, was anderes zu machen, hatte ich ihn gefragt, ob wir nicht gemeinsam einfach eine Firma gründen wollen, eine neue. Und irgendwie, dann kam auch ganz schnell eben das Ding, lass uns Games machen. Ja. Erst hatten wir so gedacht, wir wollen Virtual Reality Sachen machen oder so. Und dann ist es irgendwie umgeswitcht. Und ja, wir hatten uns die Unreal Engine angeschaut und Unity und so. Und dann haben wir ein bisschen rumprobiert, verschiedene Prototypen gemacht in ganz unterschiedliche Bereiche und mussten ja auch finden, wie wir gemeinsam zusammenarbeiten und so. Und dann hat sich das irgendwie ergeben. Irgendwie hat das so plopp gemacht. Ich habe gedacht, ich muss einfach wissen, wie sich dieses Spiel anfühlt. So ein Slay the Spire-Echtzeitstrategiespiel. Und habe da einfach mal einen Prototypen geschrieben. Und dann haben wir gedacht, also dann hat Mario wollte dann natürlich unbedingt mitmachen und dann haben wir gemeinsam da gemacht und hat sich gut angefühlt und wir haben es dann weitergemacht. So sehr naiv, ohne den Markt irgendwie genauer zu betrachten. Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, so reinzustarten. Es wird ja oft empfohlen, kleine Projekte zu machen erstmal und rauszubringen, um Erfahrung zu sammeln. Ja, keine Ahnung, ob man das so nachmachen sollte. Andererseits, wenn man mit Herzblut an der Sache ist, dann wird die ja normal auch gut. Und wenn man dann früh versucht, Signale reinzukriegen, ob das auch anderen Leuten gefällt, das ist ja dann hilfreich. Und dann kann man ja immer noch entscheiden, ob man dann vielleicht was anderes macht. Also das glaube ich schon. Man sollte auf jeden Fall früh rausfinden, ob das funktionieren könnte, eben nicht nur für einen selbst. Das ist, glaube ich, schon sehr wichtig. Aber
ja, und dann finde ich es ja auch spannend. Ihr habt ja im Gegensatz zu meinen, glaube ich, fast allen anderen Gästen, ich überlege gerade, zumindest zu 95%, habt ihr ja gar keine Medienförderung beantragt, ne? Oder andere Fördermaßnahmen.
Nee, das stimmt, ja.
Wie habt ihr das überlebt?
Ja, gut, dadurch, dass ich hatte halt das Glück, dass ich damals diese andere Firma mitgegründet habe, die auch erfolgreich war. Und dann hatte ich ein bisschen Ersparnisse, die man nutzen kann. Natürlich nicht unendlich oder so, aber ein bisschen Zeit hatten wir dadurch schon. Und zu zweit brauchen wir jetzt auch nicht so super viel zum Überleben, sage ich mal. Und ja, ist natürlich ein bisschen riskant, ein bisschen naiv und so weiter, aber passt schon. Also so problematisch war es jetzt auch nicht. Und wir sind dann ja auch nach 5 Jahren in den Early Access gegangen. Dadurch haben wir dann ja auch schon einiges an Geld wieder zurückbekommen. Und ja, hat dadurch gepasst. Ewig hätten wir das natürlich jetzt nicht weitermachen können, bevor wir in Early Access gehen. Also das war dann schon irgendwie wichtig an dem Punkt, aber auch sinnvoll, weil es halt dann einfach noch mehr den Weg geebnet hat, noch mehr User-Feedback reinzubekommen. Aber genau, wir haben uns mit dem Thema Medienförderung oder Förderung allgemein überhaupt nicht beschäftigt dadurch.
Ja gut, aber allerdings behält einen das, ja, lässt einen das vielleicht auch ein bisschen frei an. Ich meine, wenn man es sich leisten kann, ist natürlich bei Medienförderung, muss ja schon durchaus darlegen, wofür hast du das Geld verwendet. Dann musst du es ja auch erstmal beantragen. So, ich weiß, der Jonas sagte, er saß fast 2 Wochen intensiv dran, um nur diesen Förderantrag überhaupt so weit fertig zu bündeln. So, dann fehlen ja wieder 2 Wochen zum Programmieren am Ende des Tages. Ne? Also, wo du dann sagst, so, und es wird einem vielleicht noch mehr auf die Finger geschaut, als wenn man jetzt einfach vor sich hin programmiert und sagt, naja, zweifelsfall ist es halt mein privates Vergnügen. Ne?
Ja, ich meine, das kann natürlich Vor- und Nachteile haben. Es kann auch gut sein, wenn es ein, weil es vielleicht eine zeitliche Frist setzt, irgendwie so ein bisschen Druck macht. Das kann ja auch positiv sein. Nur, also ich bin definitiv ein Mensch, der sich so viel Druck selbst macht. Der braucht nicht noch von außen Druck. Und genau, das war auch dann, wir hatten auch später mit Publishern gesprochen. Jetzt nicht mit mega vielen, aber mit ein paar. Und das war halt das, was uns am meisten abgeschreckt hat, dass man jetzt da erstmal ein Vertragswerk da hat, was man dann mit Anwälten durchschauen muss und dann muss dann hin und her schreiben und muss Sachen verbessern. Das ist so ein langer Prozess, in dem man sich eigentlich kaum auf das Spiel konzentrieren kann und so. Und darauf hat man so wenig Lust gehabt. Und dann hat man natürlich jemanden, der dann Ergebnisse sehen will und so. Aber es kann natürlich auch super cool sein, wenn da guter Input kommt. Und ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, was die Zielgruppe zum Beispiel angeht, dass dann, wenn die sich da ein bisschen mehr auskennen, dass man das hätte noch ein bisschen besser auf die Zielgruppe zuschneiden können. Ja, gerade der Grafikstil, wie gesagt, ist vielleicht nicht so der optimalste gewesen. Und natürlich, was Marketing angeht, ne, dass man das nicht dann alles selbst machen muss. Das war natürlich auch nicht gerade wenig Arbeit, sich da reinzuschaffen, was man da alles machen muss. Und genau, was funktioniert nicht und so. Das war, aber es war auch spannend. Also die Herausforderung ist andererseits auch cool und man lernt viel und man macht halt wirklich nicht immer nur das Gleiche. Das hat Vor- und Nachteile. Bist du noch da?
Ah, warte, mein Mikrofon war aus. Entschuldigung. Ah. Okay. Genau, meine Frage war jetzt eigentlich, ob ihr noch weitere DLCs geplant habt oder sagt ihr, das Spiel ist so, wie es ist, fertig und es erwarten euch neue Projekte?
Also theoretisch ist das Spiel nie fertig. Das stimmt schon. Natürlich könnte man noch eine Menge daran machen. Ich meine, viele Leute fordern oder hätten gerne einen Multiplayer-Modus, Koop oder so, was kaum möglich sein wird, weil wir von vornherein das nicht mit eingeplant haben und man müsste so viel umstellen. Ja, DLCs, ich sag mal wahrscheinlich nicht, vielleicht schon. Wir sind jetzt, das ist ein ganz komischer Moment gewesen, so nach dem Launch. Ja, wir sind ja recht entspannt reingelauncht, weil wir gesagt haben, wir machen das Ding fertig, wir fixen möglichst viele Bugs und so weiter. Und dann erst verkünden wir den Launch-Termin. Das war dann auch relativ zeitnah vorher. Ich glaube, das war ja nur 3,5 Wochen vorher oder so, dass wir den verkündet haben. Und hatten dadurch einen sehr entspannten Launch. Das war cool. Aber es war eine ganz komische Phase, weil wir, na, man fällt schon irgendwie in ein Loch. Und was soll man jetzt machen? Macht man jetzt ein ganz neues Projekt, was völlig anderes vielleicht? Da habe ich vorher gedacht, das will ich auf jeden Fall. Und dann hat sich das gar nicht mehr so angefühlt. Ich meine, man hat da ja auch seine Community, da sind über 1000 Leute auf dem Discord-Server, die gerne hätten, dass das Spiel noch weiter entwickelt wird oder und so weiter. Und das ist ja was wert und da bin ich ja auch dankbar und so. Ja, keine Ahnung. Im Moment sind wir stark darüber am Nachdenken, ob wir nicht dann tatsächlich doch weiter in diese Richtung gehen, Teil 2 oder sowas. Aber das kann sich auch wieder ändern. Wir sind jetzt gerade noch in dieser Findungsphase, sage ich mal. Aber es fühlt sich schon ganz gut an. Wir sind halt Experten im Bereich Roguelite-RTS. Davon gibt es nicht so viele auf der Welt. Das ist irgendwie ein ganz cooles Gefühl, auch wenn das natürlich eine gewisse Nische ist, die man da bedient. Ja, mal sehen. Es ist spannend.
Ja, aber finde ich total schön, was du uns da für einen Einblick bietest in deinen, ja, letztendlich persönlichen Empfindungen. Weil ich glaube schon, wenn man da 6,5 Jahre an so einem Projekt sitzt und man ja dementsprechend ja auch einen Tagesablauf danach hat und plötzlich ist so ein Projekt zu Ende, dann kann ich mir gut vorstellen, dass man da erstmal in so ein Loch ist und sich denkt so, okay, was mache ich jetzt? So, also es ist schön, klar, ich kann mir jetzt die Verkaufszahlen angucken, aber was mache ich denn jetzt? Und nee, spannend. Also wie gesagt, ich würde mich echt freuen, glaube ich, wenn es eine Fortsetzung geben würde, weil mich das Spiel so in diese Echtzeitstrategieschiene wieder zurückgezogen hat. Also wie gesagt, ich hatte eine Zeit lang damit abgeschlossen, aber das war jetzt irgendwie wieder so ein Spaßspiel. Also es klingt vielleicht komisch, aber ja, es ist echt total gut. Also kann ich nur jedem empfehlen, der irgendwie ein Herz für Echtzeitstrategiespiele hat, einfach mal ausprobieren und sich auch nicht von diesen Begriffen abschrecken lassen wie Roguelite und Deckbilder. Einfach mal ausprobieren. So schlimm ist es nicht.
Ich meine, am Ende ist Roguelite ja auch nur ein Metagame. Ne? Es ist halt kein Spiel, wo du ständig abspeichern kannst und wieder zurückgehst und den Spielstand lädst und dann da wieder weitermachst, sondern es ist halt runbasiert und die Entscheidungen, die du triffst, haben Gewicht. So innerhalb des Levels, ja, weil du es eben nicht rückgängig machen kannst. Aber es ist natürlich auch völlig in Ordnung zu scheitern. Das ist Teil des Ganzen. Und dafür gibt es eben Variation. Es ist halt eine ganz interessante Art von Metagame letztendlich. Ja, deswegen denke ich, sollte man sich da generell nicht abschrecken lassen. Aber ja, das ist leichter gesagt als getan. Also ich kann auch verstehen, wenn das nichts für einen ist. Ja, ich meine, im besten Fall, das ist ja, wenn man so zwei Genres quasi miteinander mischt, wenn man das da überhaupt so nennen kann, im besten Fall holt man alle ab von beiden Genres und im schlechtesten Fall holt man nur die kleine Schnittmenge ab, die beides bereit ist zu spielen. So. Und das ist natürlich dadurch ein Risiko. Ja. Ich denke, da ist aber noch mehr Potenzial auf jeden Fall da in dem Bereich. Aber let's see.
Ja, was ich spannend finde, du sprichst manchmal von eurer Zielgruppe. Was hat ihr überhaupt eine Zielgruppe vor Augen und wie sah die aus?
Ja, ich denke eben, das ist ein Ding, wo wir uns nicht so gut Gedanken frühzeitig gemacht haben. Ja, also die Hauptzielgruppe ist schon der Echtzeitstrategiespieler, weil es im Kern ein Echtzeitstrategiespiel ist. Und das andere würde ich, wie gesagt, eher als Metagame bezeichnen. Und eigentlich sind unsere Farben viel zu bunt. Die Optik von den Landschaften, dieses Low-Poly-Ding, passt nicht so ganz. Wir hätten uns da noch mehr Echtzeitstrategiespiele anschauen müssen. Auch gerade, es ist ja dann auch noch so im Weltraum mit Robotern. Das hat auch den Grund, dass wir eben nicht unbedingt in der Lage waren, jetzt richtige Menschen und so weiter zu designen, sondern dass es eben leichter ist mit Robotern und so. Das ist ja okay, aber dann sind viele Spiele dieser Art düsterer und so. Ich finde es persönlich eigentlich gut, wenn ich etwas spiele, was nicht ganz so düster ist, aber die Zielgruppe hätte es wahrscheinlich besser gefunden, da irgendwas zu haben, was ein bisschen andere Optik hat oder was eben dann auch mehr vielleicht Richtung Command & Conquer Optik geht oder so noch mehr dieses Nostalgische rauskitzelt. Ja, ich meine, so Games wie Dorf RTS oder sowas, die machen das natürlich dann schon ganz gut. Und da gibt es auch andere Beispiele, ja, die wahrscheinlich da mehr Leute abholen in der Hinsicht. Und das könnte man besser machen. Das könnte man bei Teil 2 auch besser machen. Das ist aber natürlich trotzdem so ein bisschen Gemutmaße, ja. Also da wüsste ich gerne, was auch andere Firmen, auch welche, die da mehr Erfahrung haben, vielleicht auch größere für Tools haben, um das besser in Erfahrung zu bringen. Ja, ich meine, wahrscheinlich ist es für jeden nicht so ganz einfach. Und am Ende ist es auch so ein bisschen Intuition und so. Ja.
Ja, aber das finde ich spannend, dass du an dem Punkt so selbstkritisch bist, weil mich hat zum Beispiel euer Grafik-Setup komplett abgeholt, weil es halt anders ist. Weißt du, wie ich meine? Wenn ihr euch jetzt stumpf an Command & Conquer orientiert hättet, dann hätte ich das Spiel aufgemacht, hätte mir gedacht, Command & Conquer, okay. So, aber es war halt komplett anders und deswegen war es halt so ein Neustart aus meiner Perspektive. Und deswegen weiß ich gar nicht, ich glaube, man schafft es gar nicht, es allen recht zu machen. Also man kann ja auch nicht mal sagen, okay, wenn wir es jetzt auf die Command & Conquer Optik gemünzt bekommen hätten, dass man jetzt deswegen jetzt irgendwie 10.000 Exemplare mehr verkauft. Also es,
ja, weiß ja ich auch nicht, ja. Aber es gibt natürlich einen Grund, warum andere Echtzeitstrategiespiele, die in den letzten Jahren so aufgeploppt sind, dann vielleicht nochmal ein ganzes Stück mehr Wishlists haben oder erfolgreicher sind. Ich meine, sicherlich gibt es auch einige, die weniger erfolgreich sind, aber interessant ist das schon. Was wir uns so ein bisschen in der Zwischenzeit überlegt haben, dass es vermutlich sehr, sehr wichtig ist, was für eine Fantasie man irgendwie vermittelt mit dem Game und die auch wirklich dann gut darzulegen. Und eine Fantasie, die eben, viel genug Leute abholt, sage ich mal, die gut zu vermitteln dann auf der Steam-Page und dann aber auch zu delivern, also dass man dann auch wirklich diese Fantasie erfüllt. Das ist, glaube ich, auf so einer abstrakten Ebene super wichtig und noch wichtiger als jegliche Marketingmaßnahmen, wenn man das irgendwie gut hinkriegt. So. Und dann kann man natürlich passend dazu irgendwelche Streamer und so weiter raussuchen, die eben diese Fantasie auch spielen oder so. Weiß nicht, ob das jetzt zu abstrakt ist. Und ist natürlich bei so einem Genre-Mix, wie wir das haben, Roguelite-RTS, gar nicht so leicht, diese Fantasie zu erklären oder was da das ist, was einen abholen soll. Aber wir haben es eben möglichst gut versucht. Könnte man aber eventuell noch besser machen. Aber gut, schwieriges und spannendes Thema, meines Erachtens.
Ja, aber ich glaube, vieles ergibt sich halt auch, wenn man länger am Markt ist. Ich meine, ihr seid jetzt ja quasi ein neues Studio in dem Sinne mit dem ersten Debütspiel. Und ich glaube, damit habt ihr schon ziemlich im Peak gelandet. Also wenn man sich andere Studios anguckt, die dann irgendwie am Ende nach einem Jahr auf Steam dann irgendwie 10 Bewertungen haben und man sich denkt so, weiß ich nicht. Also 10 Leute sind ja schon mein Freundeskreis. Also
ja, weiß ich nicht. Also, andererseits, wenn du in einem Jahr halt dran gearbeitet hast und hast 10 Bewertungen, dann hast du ja sozusagen noch 5,5 Jahre Zeit, was Neues zu machen und eben nochmal was Neues und so, um dann in einen Bereich zu kommen, wie wir jetzt sind. Ja, ne, wir haben ja jetzt irgendwie 850 Bewertungen. Ich weiß gar nicht, ich habe es nicht genau auf dem Schirm. Das ist nicht unbedingt falsch, ja, erstmal zu scheitern in Gänsefüßchen. Wenn man natürlich die Möglichkeit dazu hat, dann muss man natürlich dann auch immer gucken, wie man das machen kann, aber das mussten wir ja auch. Und klar, ja, fürs erste Spiel war es gut und ich bin stolz darauf. So, das natürlich schon.
Ja, wenn ich mir zum Beispiel angucke, so, ich hatte jetzt auch vor kurzem auch die Jungs da von Imagine Earth und deren Spiel kam raus, ich glaube 2019. Warte, ich gucke hier gerade nebenbei bei Steam, bevor ich jetzt Blödsinn erzähle. Ah, jetzt finde ich den Eintrag natürlich gerade nicht. So, und ich meine, die haben jetzt auch gerade mal 200 Bewertungen, 120. So, also von daher seid ihr relativ vorne mit dabei.
Aber sicher, dass es nicht nur die deutschen Bewertungen sind oder so? Weil
ja, ich gucke, also das Spiel kam 2021 raus. Ich korrigiere mich gerade nebenbei. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Das ist ja immer, ich nehme mal meine Sprache raus. Ja, okay, aber dann haben sie 956. Ja. 2021 erschienen, also 5 Jahre auf dem Markt. So, also ich glaube, ihr seid mit euren plus minus 800 Bewertungen für ein Spiel, was jetzt in Anführungszeichen vor kurzem rauskam, schon extrem gut dabei.
Ja, ich meine, ich kann nicht klagen, aber ich hatte die Folge auch gehört mit Imagine Earth und da muss ich auch sagen, ich habe da einen riesen Respekt davor und ich finde es total cool. Es scheint ja für sie zu funktionieren. Ja, also die haben das ja auch noch auf Konsolen veröffentlicht und so weiter. Und das ist ja am Ende das Wichtige. Ich finde es total cool, dass sie ihre Vision und das, was sie da gerne machen wollen, gemacht haben und durchgezogen haben. Und es eben nicht so wichtig war jetzt, dass, also Millionäre davon zu werden, ja. Aber es hat für sie funktioniert. Und das ist doch viel mehr wert. Und da kann man sich doch viel mehr auf die Schulter klopfen, dass man dieses Game gemacht hat, was sonst nicht da gewesen wäre und so gut gemacht hat, ja. Ein richtig gutes Spiel gemacht hat. Das ist doch total viel wert. So, viel mehr wert, als dass es monetär so mega erfolgreich war oder so. Es muss nur erfolgreich genug sein, natürlich, ne. Es muss für einen funktionieren. Das ist klar. So. Und das ist ja auch schon nicht leicht. Ja. Der Markt ist definitiv nicht so einfach. Deswegen kann ich es auch total verstehen, wenn man versucht, was zu bauen und erstmal aus der Sicht heraus da drauf guckt. Das muss irgendwie Geld verdienen. Und es ist ein Luxus von mir sagen zu können, dass wir das so lange versuchen können und damit zufrieden sein können. Das ist auch klar. Und dafür bin ich sehr dankbar. Aber ja, es ist eben schön, dass es in der Indie-Szene so oft viel mehr um das Produkt geht als um das Geld. Das ist super angenehm und deswegen finde ich das Steam auch so eine angenehme Plattform, weil da habe ich das Gefühl, es wird honoriert von den Leuten. Ja, genauso bei uns, als wir im Early Access waren, es sah nicht so mega erfolgreich aus im Early Access. Ja, die Verkaufszahlen sind immer weiter runtergegangen, so dass man dann so eine ziemlich niedrige Zahl an Verkäufen im Tag hatte und so. Und solche Verkaufsevents, so Sales und so, haben dann auch immer natürlich irgendwelche Peaks gebracht, aber auch nicht so mega hoch und so. Und da hätte man natürlich auch sagen können, komm, wir versuchen das so schnell wie möglich jetzt aufzubrechen und das nächste Projekt zu starten. Aber wir haben letztendlich uns entschieden, nein, wir wollen es gut fertig machen. Ja, wir müssen jetzt nicht jedes verrückte Feature noch reinbauen oder auch weniger verrückte, aber wir wollen es gut abschließen. Und ich denke, das hat sich wirklich bezahlt gemacht, ja. Also jetzt nach der Launch, der 1.0-Launch ist ja viel besser gelaufen, als wir erwartet hätten nach dem Early Access Launch, weil es gar nicht so oft der Fall ist, dass der 1.0-Launch besser läuft als der Early Access Launch. Und der ist ja ein ganzes Stück besser gelaufen. So. Und ich denke, das war irgendwie, weil wir Qualität geliefert haben, so, weil wir da was gemacht haben, was aufgebaut haben und verbessert haben. Deswegen denke ich, am Ende wird dieses Denken honoriert. Aber natürlich muss man sich immer wieder zwischendurch challengen und fragen und ein bisschen absichern, ist das überhaupt? Ist das so? Ja, interessiert das Leute, was ich hier mache? Das ist natürlich schon wichtig.
So. Ja, definitiv. Was mich mal interessieren würde, ist, weil ich diese Theorie woanders mal gehört habe, und du musst jetzt auch keine konkreten Zahlen nennen, aber kann es sein, dass ihr über 40.000 Stück verkauft habt ungefähr?
Nee, ich nenne auch gerne konkrete Zahlen, weil ich wüsste nicht, warum nicht. Wir haben über 30.000 Stück verkauft.
Spannend, okay.
Ja, ja, das kann man natürlich so ein bisschen versuchen hochzurechnen anhand der Follower, die man ja sieht draußen.
Ich hatte mal die spannende Theorie gehört, wenn du die Anzahl der Rezessionen
nimmst. Ja, das geht natürlich auch.
Und rechnest das mal 50.
Ah, okay.
Solltest du die Verkaufszahlen widerspiegeln, wo ich mir dachte, okay, spannend, das muss ich mal hinterfragen.
Ja, ja, das ist, ja, das, da gibt's natürlich eine gewisse Varianz.
Ja, klar.
Und ich bin auch mal super gespannt, wie lange das Projekt lebt, wie lange da so sich immer noch mehr verkauft und so weiter. Da haben wir natürlich super wenig Erfahrung. Wir haben so einen Forecast-File. Das hatte ich mal irgendwann über Chris Zukowski, diesen Marketing-Guru da im Steam-Bereich, sag mal, irgendwie gefunden, wo irgendeine andere Spielefirma so eine Hochrechnung quasi gemacht hat. Da trägt man so ein paar Zahlen aus dem ersten Monat ein und dann kriegt man eine Hochrechnung, wie viel man in den nächsten 5 Jahren verdienen wird mit dem Spiel. Und damit haben wir uns immer so ein bisschen verglichen. Und das sah jetzt halt in Early Access so, naja, mittelmäßig gut aus und sieht jetzt deutlich besser aus nach dem 1.0-Launch. Aber keine Ahnung. Aber natürlich hätte mein zukünftiges Ich mir damals gesagt, ihr werdet 30.000 Mal dieses Spiel verkaufen, dann wäre ich so froh und stolz schon gewesen sozusagen. Und das ist total cool. Aber wenn man 6,5 Jahre dran arbeitet, ist das natürlich auch noch nicht die Welt. So, das ist natürlich die andere Wahrheit. Aber es ist auch nicht schlecht. Und total gut und wir sind zufrieden. So.
Ja, ich glaube, ihr habt ja auch noch ganz viel Potenzial, wenn sich das Spiel erstmal noch ein bisschen mehr in den Communities ausbreitet. Weil ich sag mal, letzten Endes, wer hat schon mal die Kombination gehört? Ne? Wie du auch schon gesagt hast, zwischen Echtzeitstrategie, Rocklight, Deckbuilder, das alles in einem Spiel, das muss ich natürlich auch erstmal rumsprechen. Und gerade dieses Deckbuilder, Rocklight, das hat ja gerade eh so eine Hochphase. Deswegen glaube ich, da ist noch ganz viel Potenzial, was noch kommen kann in den nächsten Monaten, vielleicht sogar Jahre.
Ja, aber allerdings gibt's natürlich auch nie wieder diesen Peak, den man zum Launch hatte. Aber das muss es ja auch nicht, ja. Es ist ja auch in Ordnung. Das ist aber auch ein komisches Gefühl natürlich so ein bisschen. Aber natürlich, man könnte dann DLCs machen und dann die da nochmal Marketing und so weiter dafür machen und so. Andererseits, nach 6,5 Jahren hat man auch eine Codebase, die nicht mehr überall so ganz toll ist, um da ewig dran weitermachen zu wollen. Das finde ich auch wiederum blöd. Aber wir supporten das Spiel auch noch weiter. Jetzt müssen wir das irgendwie, im Moment machen wir dann 2 Tage Rogue Command, 3 Tage neues Projekt. Vielleicht verschiebt sich das auch nochmal wieder, aber da müssen wir auch einen Modus finden. Wir sind jetzt zu zweit. Wir werden ja keine Leute einstellen, die das alte weiter betreiben, aber wir wollen auch nicht das komplett aufgeben oder sowas. Auch ein bisschen gar nicht so leicht, so das zu handeln sinnvoll.
Ja.
Nee, das glaube ich. Und bin ich auf alle Fälle gespannt, was von euch doch kommen wird, weil ich denke, es wird doch was kommen. Egal was, es wird was kommen.
Ja, denke ich im Moment auch, ja. Kann aber auch wieder ein bisschen dauern, ja.
Ja, klar. Aber ich finde, ich bin auch eher bereit zu warten, wenn was Gutes kommt, als zu warten, wenn man später enttäuscht. Also, ich meine, überleg mal, wie lange warten die Leute jetzt auf das neue GTA? Seit 10 Jahren? 12 Jahren? Also von daher, ich glaube, Wartezeit ist relativ.
Ja, das stimmt. Und das ist ja auch ganz gut, ja, dass der Markt hat sich ja so immerhin verändert, dass man nicht die Top-Grafik und alles irgendwie immer auf dem neuesten Stand haben muss, damit es sich verkauft oder irgendwie Interesse finden kann, so dass es damit verjähren ja auch diese Games nicht so schnell. Und man hat Zeit. Es wird jetzt ja auch nicht unbedingt passieren, dass in der Zwischenzeit plötzlich wie Roguelite RTS, wie Pilze aus dem Boden schießen. Also so leicht baut man das nun mal auch nicht. Ich bin gespannt, wie halt KI den Markt verändert in den nächsten Jahren und wie dann alles aussieht und wie das überhaupt die Gesellschaft verändert natürlich auch. Aber ansonsten sind wir schon am Start.
Ja, ja, Blick auf die Uhr, Martin, würde ich schon fast langsam das Finale einläuten. Wir nehmen tatsächlich schon seit einer Stunde auf und du warst erst unsicher.
Ja, ich habe da schon Respekt für sowas. Aber war ja ein ganz nettes Gespräch.
Ja, gibt es denn noch irgendwas, über das du noch quatschen möchtest? Also ich bin ja auch flexibel. Ich bin ein Fragesteller.
Ach, keine Ahnung. Ich meine, wir haben so viel erlebt in der Zeit, da gibt es bestimmt 1000 Themen, die irgendwie interessant sind. Aber falls jemand irgendwie Interesse an irgendwas hat, kann er mich auch gerne kontaktieren oder so. Aber nee, natürlich muss ich jetzt nicht zwingend hier noch mehr Zeit schinden. Ich kann nur Danke an die Community sagen und alle, die irgendwie was beigetragen haben zu dem Spiel und mitgeholfen haben und das einfach so freiwillig sozusagen. Und ich kann Mario ganz, ganz, ganz viel Dank ausrichten, der zaubert hier in diesem Studio, ja, der alles wunderschön macht, das Game Design und überhaupt dieses Design und das schnell sich irgendwo reinfuchsen und am Ball bleiben, dann balancen und so weiter. Ja, ich programmiere ja vor allem nur, ja. Aber also danke, Mario.
Guck mal, das sind doch fantastische Abschiedsworte. Ich finde das super. Dann würde ich sagen wir beide einfach Tschüss und ja, dann sehen wir uns ja in 3 Jahren wieder.
Ja, gerne. Vielleicht auch ein bisschen früher, wäre schön.
Dann, mal gucken.
Ja, also bis dann. Dann vielen Dank. Mach's gut, Jan.
Sehr gerne. Tschüss.